Heute ist Mittwoch, der 30. Oktober. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir starten in Israel, wo das Verbot einer Organisation fatale Folgen für die Menschen im Gazastreifen hat. Weiter geht's dann in den Iran, wo ein Deutsch-Iraner hingerichtet wurde. Und dann schauen wir uns die Neuigkeiten zur Regierungsbildung in Sachsen und Thüringen an. Und zum Ende, da gibt's natürlich wieder ein Update meiner Reise in die USA. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ganz liebe Grüße hier vom Diner Parkplatz in den USA. Ich bin noch in North Carolina, gerade auf dem Weg nach Washington, um Kamala Harris heute live zu sehen. Ich habe eigentlich gerade gesagt, dass ich das Update am Ende der Folge mache, aber ich glaube, vielleicht mache ich es einfach am Anfang, weil ich weiß, dass es euch interessiert und weil es selber einfach so faszinierend ist, was hier passiert. Ich bin jetzt schon 3 Stunden unterwegs, ich muss noch 3 Stunden fahren. Wir haben aber eine Zeitverschiebung, wie ihr wisst, von -5 Stunden. Das bedeutet, bei euch ist es schon abends, und damit Pia meinen Podcast noch schneiden kann, gibt es quasi jetzt schon ein Update. Und in dieser Folge leider dann noch nichts von der Kamala Harris-Veranstaltung. Das gibt's dann aber auf jeden Fall am Freitag. Ich bin am Sonntagabend in North Carolina in Charlotte gelandet, ganz sicher. Ich habe einen kleinen Jetlag gestern gehabt, und gestern sind wir wirklich so richtig schön in den Tag schon gestartet und haben uns ganz viel angeschaut, mit Menschen in der Umgebung gesprochen. Irgendwie und uns umgeschaut und ganz viel erlebt und gesehen und Eindrücke mitgenommen. Und das war für den ersten Tag, glaube ich, ganz gut, um sich so ein bisschen zu akklimatisieren. Ich habe ganz viel mit meinen Freundinnen, die dort wohnen, darüber geredet, wie sie jetzt wählen, wie es ihnen geht in ihrer Nachbarschaft, wie es in ihrem Ort so für sie aussieht, aber auch, wie es so ja überhaupt mit dem Swing State North Carolina steht. Das war sehr spannend, und am Donnerstag werde ich auch eine der beiden zur Wahl begleiten und mir das alles mal von nahem anschauen können. Aber jetzt geht's quasi los zu meiner ersten Rallye. So werden ja die Großveranstaltungen genannt. Und ich sehe heute mit wahrscheinlich 20.000 anderen Menschen Kamala Harris live in Washington. Und ich bin sehr aufgeregt. Ich bin aufgeregt, weil es so viele Menschen sind, weil ich alleine diesen Roadtrip nach Washington mache. Ich gerade in einem Diner Pancakes gegessen habe. Es ist alles immer sehr filmreif, was man hier macht. Und meine Freundin hat auch gesagt, wenn du diesen Roadtrip beendet hast, dann wirst du alle amerikanischen Filme aus einer anderen Sichtweise sehen. Und das stimmt, weil es sich alles wirklich anfühlt wie im Film. Die Nachbarschaft fühlt sich an wie Desperate Housewives. Diese Diner-Geschichten fühlen sich an für mich. Ich bin mit OC California aufgewachsen, aber auch ganz vielen anderen Sachen, die man so sieht. Das passt alles irgendwie. Der Kaffee zum Nachfüllen, es ist sehr interessant. Ich mag es sehr gern, aber es ist natürlich auch wirklich abenteuerlich. Und vor allem in Washington darf man nicht unterschätzen, dass es auch nicht ungefährlich ist. Aber ich werde euch mitnehmen, auf Instagram sowieso, hier im Podcast auch, und wir schauen uns natürlich an, um was es alles bei dieser Wahl geht. Jetzt gucken wir uns aber mal die News von der ganzen Welt an. Wir schauen zuerst nach Israel. Dort wurde diese Woche ein Gesetz verabschiedet, mit dem das Palästinenser Hilfswerk nicht mehr aufs israelische Staatsgebiet darf. Weil die Grenzübergänge durch Israel kontrolliert werden, wird es für die Organisation kaum möglich sein, ihre Arbeit in den Palästinensergebieten weiter fortzusetzen. Auch jeglicher Kontakt mit der Organisation wird in den israelischen Behörden verboten. Seit 1949 unterstützt die UNRWA mit 10.000 Mitarbeitenden palästinensische Geflüchtete im Gazastreifen, Westjordanland, Jordanien, Libanon und auch in Syrien. Und gerade im isolierten Gazastreifen ist diese Hilfe für das Überleben der über 2 Millionen BewohnerInnen unverzichtbar. Der Chef der UNRW hat betont, dass sich durch das Verbot der Organisation das Leid Palästinenser weiter verschlechtern werde und das Votum gegen die Hilfsorganisation, gegen die UN-Charta verstößt. Auch die Kommunikationsdirektorin hat sich dazu gemeldet und fragt sich, wer die Arbeit der Organisation jetzt übernehmen soll, da die Hilfsorganisation die größte humanitäre Organisation im Gazastreifen ist. Ja, Israel begründet seine Entscheidung mit dem Vorwurf, dass MitarbeiterInnen der Organisation an Terroraktivitäten wie dem Überfall der Hamas am 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Nachdem Israel bereits erste Vorwürfe gegen die UNRWA geäußert hatte, wurde im August bekannt, dass 9 Mitarbeitende aus dem Hilfswerk entlassen wurden. Staaten, darunter auch Deutschland, hatten nach den Vorwürfen die Zahlung an das UN-Palästinenser-Hilfswerk vorübergehend eingestellt. Eine unabhängige Kommission hat die Maßnahmen der UNRWA zur Sicherstellung von Neutralität überprüft und hat im April Neutralitätsprobleme festgestellt. Die Leiterin der Kommission hat Israel gleichzeitig aufgefordert, konkrete Beweise vorzulegen. Ja, doch nicht alle Abgeordneten des israelischen Parlaments teilen diese Meinung, die UNRWA zu verbieten. Vor der Abstimmung kam es zu hitzigen Debatten, bei der ein arabischer Abgeordneter den Initiatoren des Gesetzes vorwarf, dass es sich dabei um ein faschistisches Gesetz handeln würde, bei dem auf die fortwährende Unterdrückung der Palästinenser abgezählt wird. Daraufhin haben die Initiatoren des Gesetzes angefangen, laut zu schreien. Eine Abgeordnete musste aus dem Saal entfernt werden. Ja, gleichzeitig laufen weiter internationale Versuche zur Beilegung des Konflikts im Gazastreifen. CIA-Direktor William Burns soll laut Axios eine 28-tägige Feuerpause vorgeschlagen haben. Teil des Plans ist auch die Freilassung von 8 Geiseln durch die Hamas im Austausch gegen Dutzende palästinensische Häftlinge. Wir werden dort weiter hinschauen. Weiter geht's in den Iran. Dort wurde jetzt bekannt, dass der deutsche Iraner Jamshid Shammat am Montag im Iran hingerichtet worden sein soll. Shammat wurde im Frühjahr 2023 vom iranischen Revolutionsgericht wegen Terrorvorwürfen verurteilt. Ein möglicher Grund für die Verurteilung könnte sein Engagement in der iranischen Exil-Oppositionsgruppe Tondar sein. Dieser wird vorgeworfen, 2008 einen Anschlag in der Millionenstadt Shiraz verübt zu haben, bei dem mehrere Menschen starben. Shammat wurde in Teheran geboren, wuchs aber in Deutschland auf. Vor seiner Verurteilung hat er in den USA gelebt. Während einer Reise in Dubai wurde er im Sommer 2020 dann unter mysteriösen Umständen in den Iran verschleppt und hat seitdem in Isolationshaft gesessen. In mehreren Berichten wird angedeutet, dass es sich bei der Verschleppung um eine Entführung durch den iranischen Geheimdienst gehandelt habe. Ja, bis zuletzt kämpfte die Familie Shammat, vor allem seine Tochter Gazelle, die das auch ganz groß in den sozialen Medien gemacht hat, und auch andere Menschenrechtlerinnen darum, ihn noch retten zu können. Und auch die deutsche Bundesregierung wiederholt ihre Forderung, das Urteil aufzuheben und Shammat freizulassen. Auf X haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock die Hinrichtung verurteilt. Scholz hat sie als Skandal bezeichnet, bei der Shammat nicht die Chance gehabt habe, sich gegen die ihnen erhobenen Vorwürfe zu verteidigen. Baerbock hat klargemacht, dass das Auswärtige Amt jeden Tag an dem Fall gearbeitet hatte und mehrmals Delegationen in den Iran entsandt worden waren. Sie hat betont, dass es dem Iran dabei ausdrücklich erklärt wurde, dass der Tod eines deutschen Staatsbürgers schwerwiegende Folgen für die Beziehung zwischen Deutschland und dem Iran haben würde und auch unter der neuen Regierung im Iran niemand sicher ist. Auch Friedrich Merz hat sich zu der Hinrichtung geäußert. Der hatte ja eine politische Partnerschaft für Shammat übernommen und ruft die Bundesregierung jetzt dazu auf, als Konsequenz den iranischen Botschafter auszuweisen. Ja, ob die Bundesregierung das wirklich machen wird, das ist noch nicht klar. Zuerst hat das Auswärtige Amt jetzt aber den iranischen Botschafter ins Auswärtige Amt bestellt. Und dazu hat das Auswärtige Amt am Dienstagmittag geschrieben, dass sie sich weitere Maßnahmen vorbehalten. Und auch die EU hat sich dazu gemeldet. Josep Borrell hat auf Twitter geschrieben, dass auch die EU-Maßnahmen als Reaktion auf die Hinrichtung erwähnt werden müssen. Welche Maßnahmen das im Fall der Bundesregierung und der EU genau sein sollen, das ist bis jetzt noch nicht bekannt. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es natürlich hier im Podcast.
Werbung.
Es ist wieder soweit, ihr Lieben. Meine monatliche Erinnerung an euch, dass Ökostrom was richtig, richtig Cooles ist. Ihr wisst es auch schon, wenn ihr die Informantin ganz lange hört. Ich bin seit über 10 Jahren Kundin bei Naturstrom. Für mich war das damals so, als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, haben wir ganz lange überlegt, was machen wir, zu welchem Stromanbieter gehen wir, und wir sind bei Naturstrom gelandet, weil ich 100% deutschen Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser haben wollte. Und Naturstrom war für mich ein Anbieter, der noch so viel mehr zu bieten hat. Weil ich muss wirklich sagen, mein Herz hängt an diesem Thema. Nachhaltigkeit bei Strom, dass wir selber etwas dafür tun können und dass es einen Anbieter gibt wie Naturstrom, die nicht nur sagen, ey, ihr kriegt von uns 100% Ökostrom in höchster Qualität, sondern mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Das bedeutet, ihr tut nicht nur was Gutes für die Umwelt, weil ihr euren Stromtarif vielleicht gewechselt habt zu einem Ökostromanbieter wie Naturstrom, sondern ihr habt auch direkt was für den Klimaschutz getan. Naturstrom sorgt nämlich dafür, dass es eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit erneuerbaren Energie geben kann. Und wie ihr da mitmachen könnt, das ist total einfach und ich sag's euch ja aus Erfahrung und ich bin wirklich so froh, darüber sprechen zu dürfen, weil ich es ja wirklich schon so lange nutze und einfach merke, das Thema liegt mir nicht nur am Herzen, sondern ich habe es wirklich schon so richtig verinnerlicht, weil ich es einfach so unfassbar wichtig finde. In nur 5 Minuten könnt ihr mehr für dieses Klima tun bei euch zu Hause. Ihr geht einfach auf die Webseite von Naturstrom, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Das war's. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten für euch, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Und wir wären ja hier nicht bei der Informantin, wenn ich euch nicht nur coole Partner vorstellen würde, sondern ihr kriegt auch noch ein Extra von mir. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, also so wie der Podcast heißt, Informantin, dann bekommt ihr jetzt 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Also wechselt jetzt zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Ganz viel Spaß damit.
Werbung Ende.
Und dann schauen wir nach Ostdeutschland. Noch in der letzten Folge hatte ich ja über die Unterbrechung der Sondierungsgespräche in Sachsen und Thüringen berichtet. In Sachsen hatte die SPD die Sondierungsgespräche unterbrochen, nachdem Teile der BSW-Fraktion einen Antrag der AfD zugestimmt hatten. Und auch in Thüringen wurden die Gespräche unterbrochen, nachdem sich BSW-Chefin Sarah Wagenknecht in bereits verhandelte Themen eingemischt hat. Nach der kurzen Unterbrechung haben jetzt die drei Parteien der sogenannten Brombeer-Koalition in Thüringen bekannt gegeben, dass sie letzte Streitpunkte aus dem Weg räumen konnten. Und Anfang der Woche haben sie sich hierfür auf eine gemeinsame Position zu den Themen Krieg in der Ukraine und Friedenspolitik geeinigt. Der Landeschef der CDU, Mario Vogt, hat betont, dass es intensive Verhandlungen waren, bei denen das BSW zum Teil seine Punkte hart vertreten hätte. Dennoch konnten die drei am Ende einen Kompromiss finden. Das entstandene Kompromisspapier wurde dabei auch von Sarah Wagenknecht abgestimmt. Ja, auch wenn diese mit der Position zur Friedenspolitik unzufrieden ist. Anfang der Woche wurde zudem bekannt, dass ab Dienstag bereits erste Koalitionsgespräche beginnen. Dafür haben Themen und Verhandlungen getroffen. Ja, und auch in Sachsen geht es nach der Unterbrechung weiter. Die drei Parteien haben dazu eine Mitteilung veröffentlicht, in der es hieß, im Ergebnis des Gesprächs wurden Vereinbarungen zur besseren Abstimmung während der Sondierungsgespräche und für die zukünftige Zusammenarbeit getroffen. Eine ziemlich kurze Nachricht, in der irgendwie nicht so ganz deutlich wird, ob das BSW ihre Entscheidung zum AfD-Antrag im Rückgang bereut oder sie zumindest reflektiert hat. CDU und SPD scheinen es jedoch zu reichen, denn die Sondierungsgespräche gehen weiter und bis zum 7. November soll es dann auch Ergebnisse geben. Ihr Lieben, ihr könnt alles, was ich in den USA gerade erlebe, vor allem auch auf Instagram verfolgen. Am Freitag wird es auch eine Special-Folge geben zur Wahl, was ihr dazu alles wissen müsst, wie gewählt wird, was ein Swing State ist. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gern. Das war's für heute schon wieder. Ihr findet alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir auf jeden Fall, wenn ihr eine Frage habt. Ich freue mich über jede Bewertung. Abonniert diesen Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.